Deutschlandfunk. Der Tag.
So klingt Novemberregen. Wer will, googelt das mal und kann sich das 2 Stunden am Stück reinziehen. Zur Abkühlung. Hilft ja sonst eh nichts bei den Hitzerekorden. Bitteschön, gern geschehen. Und bevor jetzt wieder alle anfangen mit, im Sommer ist es immer heiß, Klimaschwankungen gab es auch schon früher, alles halb so wild, ist es eben doch. Also wild. Und das können Forscher jetzt auch noch viel besser belegen als bisher. Und Trommelwirbel, noch eine Überraschung. Wenn sich Menschen krank schreiben lassen, dann immer häufiger wegen psychischer Probleme. Aber die Frage ist, ob es wirklich die Arbeit ist, die krank macht oder was dahinter steckt. Der Tag am 25. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Bin übrigens gern hier, auch bei 40 Grad. Hi. 2,5 Tage pro Jahr. So viel ist jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer im Schnitt krank zu Hause. Nicht wegen Rücken, Schnupfen, Magen-Darm, sondern weil die Psyche nicht mitspielt. Und diese Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. Das wiederum steht im aktuellen Psycho-Report 2019, einer Untersuchung einer der größten Krankenkassen in Deutschland, der DAK. Kommt für Madeleine Leitner nicht ganz überraschend. Sie ist erfahrene Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Hallo erstmal nach München.
Ja, hallo.
Frau Leitner, was muss passieren, damit jemand sagt, ich habe so große psychische Probleme, ich kann nicht mehr arbeiten?
Das hängt von der Person ab, ob die sich das überhaupt bewusst macht. Oft ist es ja so, dass sich die psychischen Erkrankungen auch körperlich äußern. Also Depressive haben ja typischerweise auch Schlafstörungen, haben innere Unruhe, ja, haben Morgentief. Die sagen ja nicht unbedingt gleich, ich habe eine Depression. Ne? Oder ich habe manchmal Leute, die kriegen aus heiterem Himmel plötzlich Panikattacken. Also dann ist es schon sehr dramatisch. Oft ist es aber auch ein schleichender Prozess. Ja? Und viele kommen ja gar nicht auf die Idee, dass sie vielleicht da überhaupt ein Problem haben könnten.
Das wird dann eher unterschätzt, also wegen einem schmerzenden Rücken lässt man sich eher krank schreiben als wegen einer psychischen Problematik.
Ja, und sag mal, wenn ein Patient in eine Praxis kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen, also es gibt Ärzte, die haben dann vielleicht auch irgendwann mal die Hypothese, es könnte psychische Ursachen haben, aber erstmal gehen die natürlich durch die ganz normale Diagnostikmühle in Krankenhäusern oder beim Arzt, bis vielleicht, wenn man Glück hat, jemand drauf kommt, dass es psychische Ursachen haben könnte.
Und wenn wir bei den Ursachen sind, welche Rolle spielt denn da das Arbeitsleben selbst?
Also wir haben natürlich auch einen großen privaten Bereich oder Menschen, die aufgrund ihrer Biografie schon dazu tendieren, psychische Probleme zu haben. Aber natürlich hat die Arbeitswelt sich auch verändert in den letzten Jahren. Und das ist sicher ein Thema, was auch sich erheblich gesundheitlich auswirkt, wie man es ja in diesen Statistiken auch sehen kann.
Inwiefern? Also welche Rolle spielen da Arbeitsumfeld, Chef, Kollegen?
Ja, Chef, Kollegen hat man ja immer gehabt. Wobei ich sagen muss, früher war es meistens noch ein bisschen netter, weil die Konkurrenz auch noch nicht so ausgeprägt war. Aber was wir natürlich objektiv haben, ist eine extreme Verdichtung von Arbeit. Ja, also wenn ich früher mal einen Vorgang hatte, jetzt gehen wir mal vom Amt aus oder irgendwo in der Kanzlei, ich hatte einen Vorgang, dann habe ich einen Brief geschrieben, dann hat der 1-2 Tage gedauert, irgendwann mal kam das wieder zurück. Heute haben wir E-Mails und es macht zack. Und die kommen wieder. Also das heißt, das Tempo und das, was erwartet wird, ist natürlich heute durch die neuen Medien extrem mehr geworden. Und wir haben natürlich zweitens, und ich sage das jetzt mal ein bisschen kritisch auch, dadurch, dass die Unternehmen durch Controlling immer mehr Transparenz bekommen haben über Kostenfaktoren, auch da eine extreme Verdichtung auch von Aufgaben. Und man kann wirklich sagen, alles, was früher an Reserven war, ist heute bis auf die Knochen abgespeckt worden, ja. Also man guckt nur so im Pflegebereich, ne, wo dann das Mindestmaß an Pflegekräften da sind, die aber gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und oft, sagen wir gerade, wenn sie aus einem gewissen Idealismus in den Beruf gegangen sind, dann nur noch da rumhetzen. Also jetzt nur mal, um ein Beispiel zu nennen, das sind sicher 2 Faktoren, die extrem dazu beitragen, dass Menschen auf eine andere Art gefordert werden als früher, selbst in der gleichen Zeit.
Ja, und trotzdem haben wir ja auch schon mal von der Unterscheidung gehört, zwischen gutem und schlechtem Stress zum Beispiel.
Ja,
also wann macht denn diese Arbeitsverdichtung, die Sie da beschreiben, wann macht die tatsächlich krank?
Ja, also sagen wir mal so, schlechter Stress, vor allem wenn ich von außen so gesteuert bin und keinen Einfluss auf meine Rahmenbedingungen habe. Ne? Also das heißt, ich habe überhaupt nicht die Wahl, irgendwas zu machen, sondern, also ich habe im Moment zum Beispiel eine Klientin, die ist Grundschullehrerin und die ist Vertretungslehrerin, die erfährt praktisch von einem Tag auf den nächsten, wo sie hin muss, ne? Und hat überhaupt keine Chance, da was anders zu machen, weil sie einfach so vorgeschrieben wird. Also das ist besonders schlecht, wenn Menschen keine Chance haben, irgendwo Mitsprache zu haben bei den Bedingungen, denen die ausgeliefert sind. In der Psychotherapie gibt es eine Theorie der erlernten Hilflosigkeit von einem recht bekannten Psychologen aus Amerika, dem Martin Seligman. Wenn Menschen und aber auch übrigens Tiere Situationen ausgesetzt sind, auf die sie keinen Einfluss haben, fallen die oft experimentell in Depressionen und das, was man vielleicht auch Burnout nennen würde. Das heißt, ich bin am Fließband und das Fließband läuft mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ich kann es weder schneller noch langsamer stellen. Das führt dazu, dass Menschen aufgrund dieser erlernten Hilflosigkeit wirklich irgendwann mal in Depressionen verfallen. Mhm. Also das heißt, immer die Situation, wo keine Mitsprache ist, wo Sachen über mich hinwegrollen, ich habe null Einfluss, die sind hochgefährlich.
Jetzt haben Sie da gerade schon zwei Beispiele mindestens genannt. Also einmal Medizin, also wenn da aktuelle, akute Fälle passieren oder halt auch, wie Sie gerade beschrieben, den Fall einer Lehrerin. Ja. Gibt es da noch andere typische Berufe, wo das sich häuft?
Also ich sag mal, wenn Sie die Statistik anschauen, die jetzt rausgekommen ist, da wurde ja gesagt, im öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen sind ganz besonders viele Krankschreibungen aufgrund von psychischen Diagnosen. Mhm. Ja? Und jetzt sagen wir, öffentlicher Dienst mag jetzt natürlich alle Vorurteile bedienen, dass man sagt, die können sich es auch am ehesten erlauben. Auf der anderen Seite ist es so, dass da, sagen wir, die Fluktuation auch besonders gering ist. Und wenn ich da Pech habe und einen Chef habe, man hat ja im Grunde genommen jetzt als Beamter auch lebenslänglich. Ja, ja, das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und das andere eben im Gesundheitswesen kann man auch sagen, die Bedingungen, also ich habe sehr viele Ärzte, ich kenne auch Krankenpfleger und die sind wirklich Bedingungen ausgesetzt, die sind einfach am Rande dessen, was man wirklich für möglich und auszuhalten für möglich hält. Und insofern ist das da natürlich besonders extrem. Hm.
Dabei steht doch eigentlich heutzutage mal so ganz groß im Kurs zu sagen, ja, der Mensch, der steht doch da im Mittelpunkt, ist alles ganz wichtig.
Viel ich habe schon Luft. Immer gesagt, je mehr das betont wird, desto verdächtiger. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Also Hochglanz wurde immer gesagt und die Menschen sind im Mittelpunkt. Also habe ich immer den Eindruck, da läuft es gerade am schlimmsten.
Mhm. Okay, das merken wir uns mal so für den Hinterkopf. Was wäre denn in einer idealen Welt sozusagen, wie würde denn da ein Chef, eine Chefin, die Umstände, die sind ja nicht alle unabänderlich, Nein. Wie würden die denn verändert werden?
Also ich sag mal, ich habe einmal den Eindruck, selbst bei schwierigen Bedingungen, ne? Also ich sag mal, ich habe zu wenig Leute. Wenn ich als Chef sage, du musst das aber machen, oder wenn ich sage, es tut mir leid, ich habe keine anderen Möglichkeiten, das ist schon mal ein Unterschied. Oder wenn man Leuten zumindest zwei Optionen anbieten kann, oder wenn man Leute mitreden lassen kann, vielleicht auch, dass ein Team Vorschläge macht.
Ne? Zwischen den kleineren oder
Zwischen Optionen,
Übeln
dass man
zu
sagt,
wählen.
Machen wir es denn, oder wie findet ihr es am gerechtesten? Ne? Also es ist nicht alles hier Gold, was glänzt, aber da muss jemand am Wochenende arbeiten, und sagen wir, dass man das den Leuten vielleicht auch selber zum Teil überlässt und hofft, dass sie sich auch einigen können. Aber dieses Thema mit der Mitsprache ist unter dieser Theorie der erlernten Hilflosigkeit ein wichtiger Punkt. Selbst wenn ich weiß, ich muss dann halt Wochenenddienst machen oder Nachtdienst, aber ich habe wenigstens das Gefühl, es ist aufgrund einer nachvollziehbaren Entscheidung oder ich habe eben auch selbst ein bisschen mitgesprochen. Ist was anderes, als wenn es heißt Basta.
Und jetzt sagen wir mal, ich habe einen Chef, der Basta sagt. Was kann ich denn dann selber machen?
Also wenn ich die Chance habe, vielleicht den Chef wechseln oder eine andere Stelle suchen, das wäre natürlich ideal.
Oh, so radikal
oder,
dann gleich.
Ne, oder ich sage mal, das wäre natürlich die Radikallösung. Man könnte ja mal vorher versuchen, ihm ein Problembewusstsein dafür zu geben. Ne, es gibt ja auch Leute, die es selber vielleicht so erlebt haben und die gar nicht kapieren, dass die Art unglücklich ist und dass man es geschickter machen könnte. Dann ist die Frage, wie kann man der Person das vielleicht so verkaufen, dass man zum Beispiel sagt, wenn Sie das so sagen, dann löst das und das in mir aus. Ich würde mich freuen oder vielleicht könnten wir es ja mal so versuchen. Es gibt ja auch Ansätze, wo man sagt, wie führe ich meinen Chef? Man kann es zumindest mal versuchen Und wenn man Glück hat, bekommt die Person vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein und kann auch was lernen. Und wenn man aber merkt, das ist aussichtslos, ja, dann entweder auf Durchzug schalten, auf innere Kündigung oder vielleicht dann wirklich einen anderen Job suchen.
Das ist dann sozusagen Ultima Ratio. Jetzt haben Sie gerade von dem Bewusstsein gesprochen. Da liest man ja eigentlich immer, das sei gestiegen. Und das sei auch unter anderem Grund dafür, dass jetzt eben die Fallzahlen auch so angestiegen
auch
sind.
Auch das ist wahrscheinlich ein Punkt. Überhaupt die Akzeptanz von psychischen Störungen ist ja gewachsen.
Also es ist schon so, die meisten Chefs oder viele Chefinnen haben dann schon das auch im Hinterkopf und sehen das Problem.
Ja, also toll finden die das vielleicht trotzdem nicht, aber es ist einfach so in der Gesellschaft, früher, wer zum Therapeuten gegangen ist, der war ein ganz armer Tropf oder das war hochgradig verdächtig und ganz schlimm. Und heutzutage ist das viel akzeptierter. Ich sage auch mal so, manchmal hatte ich den Eindruck, diese Diagnose, die es ja früher gar nicht gab, aber wie Burnout war ja auch mal eine Weile sehr, sehr verbreitet.
Die auch sehr schwammig ist, ne? So aus wissenschaftlicher Sicht.
Ja, das war überhaupt keine klinische Diagnose, die gab es überhaupt nicht, ne? Aber das war ja so letztlich auch der Held der Arbeit, ne? Weil ich habe ja zu viel gearbeitet und nachdem auch viele Führungskräfte wegen Burnout krankgeschrieben waren und in spezielle Kliniken gekommen sind, ist das Thema, sag mal, unter der Überschrift überhaupt mal erkannt. Also wenn ein Chef schlapp macht, dann dürfen es die anderen vielleicht auch eher.
Okay, aber dann nur unter diesem Etikett. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin depressiv, lieber Chef, und bleib zu Hause, da kann ich mir vorstellen, das kommt nicht so gut an, oder?
Ja, das glaube ich so. Depression ist zwar so, dass man sagt, oje, ne? Aber die meisten Leute sind ja auch relativ ratlos, ne? Also es ist schon nicht so einfach, das zu sagen. Also ich habe gerade einen Klienten, der durch eine Depression wirklich auch im Studium gehandicapt war und deswegen unter seinen Möglichkeiten war, der ist aber sehr ambitioniert, der wird sicher nie in einem Vorstellungsgespräch bei einer sehr angesehenen Firma sagen können, dass er eine Depression hat. Da müssen wir uns eine gute Cover-Story ausdenken.
Ist denn sowas zwangsläufig auch immer ein ganz schlimmer Bruch in der Karriere und auch im eigenen persönlichen Erleben oder können Sie dem Ganzen vielleicht auch sogar was Positives abgewinnen?
Eher so. Also ich denke, dass viele Leute erst durch solche Symptome, die sie vielleicht nicht kennen oder wo sie nie mit gerechnet hätten, auch Denkanstöße bekommen, muss ich sagen, dass viele Leute auch nie über bestimmte Dinge nachgedacht hätten, zum Beispiel, welche Priorität der Beruf hat, ja, oder dass es auch andere Dinge geben könnte, ne? Oder dass man sich nicht immer ganz verausgaben muss. Es sind ja auch große Chancen damit verbunden, wenn ich dazu gezwungen bin, über Dinge nachzudenken, die vielleicht sonst von ganz alleine gelaufen sind.
Okay, so eine Krise als Chance, okay.
Auf jeden Fall.
Sie selbst sind lange dabei, kennen die Arbeitswelt gut und eben auch diese etwas düsteren Seiten. Hilft Ihnen das, nicht selbst in die eine oder andere Falle zu tappen? Oder?
Also ich bin selber Gott sei Dank ein recht, wie soll man sagen, stabiler Mensch mit viel Energie, ne? Und insofern ist das Gott sei Dank ein Thema, was mich erst in ganz extremen Situationen betrifft.
Also wenn wirklich durchgearbeitet wird, bis zum geht nicht mehr.
Ja, das mache ich meistens, aber wie gesagt, ich halte auch viel aus, es macht auch viel Übung. Und mit Sicherheit gibt es da auch Situationen, wo man dann sagt, oje, jetzt besser meine Ayurveda-Kur. Die hat bis jetzt immer ganz gut geholfen.
Ja, guter Service-Tipp noch zum Schluss. Ja. Vielen Dank, Frau Leitner, für das Gespräch.
Keine Ursache, sehr gern.
Wir hatten früher Heißzeiten, kalte Zeiten, längst vor der Industrialisierung. Ja, es gibt einen Klimawandel. Dass der Mensch dazu viel beitragen kann, glaube ich nicht.
All of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
Wie hältst du es denn mit dem menschengemachten Klimawandel? Gibt es den?
Ich denke nicht, aber ich denke, diejenigen, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir den CO2-Ausstoß im Prinzip beenden, die müssen uns beweisen, dass das so ist.
Tun sie ja, liebe Beatrix von Storch, lieber Donald Trump, lieber Alexander Gauland. Und zwar immer und immer wieder, um das Who is Who der Klimawandelleugner zu überzeugen. Aktuell mit 2 Studien, Schweizer Forscher haben die erstellt und Monika Seinsche hat mit ihnen drüber gesprochen, Kollegin aus der Wissenschaftsredaktion hier bei uns im Deutschlandfunk. Monika, haben die denn jetzt das Zeug, jetzt auch den letzten Skeptiker vom menschengemachten Klimawandel final zu überzeugen?
Das hätten sie bestimmt, wenn sich diese ganzen Klimawandelleugner von Argumenten überzeugen lassen würden. Und das wage ich zu bezweifeln. Aber mal von vorne her weg, das Lieblingsargument der Skeptiker ist ja, das Klima hat immer schon geschwankt und deshalb ist dieser aktuelle Klimawandel. Das ist überhaupt nichts Neues, das ist alles ganz natürlich, gab es immer schon mal. Und Sie haben so zwei Lieblingsbeispiele dafür. Das eine ist die mittelalterliche Warmphase, die war so ungefähr 9. bis 13. Jahrhundert. Da war es ziemlich warm und darauf folgend dann die kleine Eiszeit und da war es dem Namen nach zu urteilen natürlich relativ kalt. Das kann man auch heute noch an den Alpen sehen. Man sieht da, dass ganz viele Alpengletscher weit nach vorne gestoßen sind. Es gibt aus dieser Zeit ganz viele Bilder. Es gibt zum Teil sogar schon Fotos, ganz alte. Es gab in der Zeit lange, harte Winter, gerade in Europa und eben diese massiven Gletscher. Und das stimmt also auch. Es gab diese Schwankungen. Das sagen auch die Forscher. Die sehen sie auch in ihren Daten, die sie erhoben haben. Aber diese Schweizer Studien zeigen jetzt eben, die Erwärmung, die wir heute sehen, ist viel stärker als das, was wir in früheren Warmphasen oder Kaltphasen gesehen haben in diesen 2000 Jahren. Und das Entscheidende ist, diese früheren Warm- und Kaltphasen, eben auch diese mittelalterliche Warmphase und die kleine Eiszeit, die waren nicht überall auf der Erde gleichzeitig. Dagegen ist die heutige aktuelle Erwärmung auf 98% der Erdoberfläche. Jetzt. Das heißt, die ist überall.
Okay, also das ist tatsächlich dann auch das Neue daran, weil ich dachte so generell, das sei das auch schon Konsens unter Forschern, dass eben es immer mal Schwankungen gab, aber trotzdem die These vom menschengemachten Klimawandel natürlich steht.
Ja, klar. Das war absoluter Konsens. Das Neue ist eben wirklich, dass sie jetzt festmachen können, was man vorher auch schon vermutet hat, aber was sie jetzt wirklich mit Daten belegen können, dass diese ehemaligen Warm- und Kaltphasen ein anderes Muster zeigen als die heutige. Das heißt, die heutige tritt überall auf. Wir sehen sie auf jedem Fleck des Planeten oder genauer gesagt auf 98% des Planeten. Die vergangenen Warm- und Kaltphasen, die haben wir aber nicht überall immer gleich gesehen. Wenn man sich zum Beispiel diese kleine Eiszeit anguckt, die erreichte den Ergebnissen der Studie zufolge im Pazifischen Ozean zum Beispiel schon im 15. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Im Südosten der USA und auch im Nordwesten Europas im 17. und in den meisten anderen Regionen der Welt erst im 19., Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Mhm. Aber wenn man jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückkommt, es gab natürlich auch bislang schon genug Beweise für den Klimawandel. Also es gibt Tausende von Forschern, die immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Und es gibt eigentlich keinen einzigen seriösen Forscher, der behauptet, es gäbe keinen Klimawandel. Also von daher wage ich zu bezweifeln, dass die Klimaskeptiker jetzt überzeugt sind.
Dabei haben die Forscher aus der Schweiz sich ja echt Mühe gemacht. Also Klimadaten, du sagst es gerade, der vergangenen 2000 Jahre. Wie erhebt man die überhaupt? Wie kommt man da ran?
Das ist eine gute Frage. Die ersten Daten, das ist gar nicht so schwierig. Bis oder seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es detaillierte Wetteraufzeichnungen. Diese Daten kann man natürlich nutzen. Davor wird es ein bisschen schwierig. Da haben die Forscher Daten zurückgegriffen. Sie haben sie nicht selber erhoben, sondern sie haben Daten anderer Forscher ausgewertet, die sich zum Beispiel Eisbohrkerne angeguckt haben, die sich Baumringe angeguckt haben, die sich Seesedimente angeguckt haben oder auch Korallen. Und aus all diesen Daten kann man die Temperatur rekonstruieren. Zum Beispiel, wenn man sich so einen Jahresring anguckt, eines Baumes. Also je nachdem, ob der Baum in dem einen Jahr gut wachsen konnte, also schön warm war, er gut Wasser bekommen hat etc., dann ist der Ring relativ breit. Wenn der aber schwierige Wachstumsbedingungen hatte, also einen kalten Winter und es überhaupt sehr ungünstige Wachstumsbedingungen waren, dann ist dieser Baumring sehr schmal. Und daraus kann man ablesen, war es jetzt warm oder war es kalt. Das wäre bei Meerwasser ist es so, dass man quasi die Temperatur des Meerwassers in den Korallenskeletten noch konserviert hat, denn das Meerwasser ändert je nach Temperatur seine chemische Zusammensetzung. Und die wird natürlich in den Korallenskeletten konserviert. Das heißt, die Korallen nehmen ja Stoffe aus dem Meer auf. Das heißt, man kann dann sehen oder Rückschlüssen darauf ziehen, wie warm oder kalt es zu bestimmten Zeiten waren. Und in Seesedimenten und auch in Eisbohrkernen wiederum findet man Pollen, also Pflanzenpollen. Und daraus kann man natürlich rückschließen, welche Pflanzengesellschaften haben zu welcher Zeit auf der Erde gelebt oder in der Region dieses Eisbohrkerns oder dieses Sees. Und damit kann man, weil man natürlich weiß, welche Pflanze braucht welche Temperaturen, um gut zu leben, auf die Temperaturverhältnisse damals rückschließen.
Jetzt wissen wir ja, das haben wir alle schon mal gehört, dass CO2 für die Erderwärmung eine richtig große Rolle spielt. Aber erklär doch bitte nochmal, was genau ist da entscheidend?
Das Entscheidende ist der Treibhauseffekt. Das hat man natürlich immer schon mal gehört. Und das ist ein ganz natürliches Phänomen, das das Leben auf der Erde im Prinzip überhaupt erst möglich macht. Weil du musst dir vorstellen, die Sonne scheint, die scheint auf die Erde drauf, es wird auf der Erde warm und die Erde gibt natürlich, weil sie sich erwärmt, Wärmestrahlung wieder ab. Das kennt jeder, der im Moment draußen in der Sonne ist. Wir geben auch Wärmestrahlung wieder ab, weil es uns warm ist. Aber wenn wir jetzt gar keine Atmosphäre und gar keine Treibhausgase hätten, dann würden wir so viel Wärmestrahlung wieder abgeben und ins kalte Weltall wieder abgeben, dass die Oberflächentemperaturen auf der Erde bei minus 18 Grad Celsius lägen. Das heißt, da könnte es kein Leben geben, jedenfalls keines, so wie wir es kennen heutzutage. Aber wir haben eben diese Atmosphäre und wir haben die Treibhausgase in der Atmosphäre. Und die können, wie jede andere Materie, wie jeder andere Stoff auch, nehmen die natürlich Wärme auf, die werden von der Sonne angestrahlt, die nehmen Wärmeenergie auf und sie geben sie auch wieder ab. Und sie geben sie aber auch wieder an die Erde ab. Das heißt, die Erde erwärmt sich, schickt die Wärmestrahlung wieder zurück, die kommt aber nicht durch oder nicht ganz durch, weil da oben eben diese ganzen vielen Moleküle rumschwirren, der Wasserdampf rumschwirrt, das Kohlendioxid, Methan und so weiter. Und diese ganzen Moleküle wirken einfach wie eine Glasscheibe in einem Gewächshaus. Deswegen heißt das ganze Ding ja auch Treibhausgas oder Treibhauseffekt, weil es genauso funktioniert. Durch das Glas, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, dringt die Sonnenstrahlung rein ins Gewächshaus, es erwärmt den Boden, die Wärme steigt wieder auf, aber die kommt eben nicht mehr raus oder nicht mehr ganz raus, weil da diese Glasscheibe ist oder in unserem Fall eben die Treibhausgase. Und dadurch, durch diesen Effekt, haben wir eben hier auf der Erde angenehme, global gemittelt 15 Grad Celsius und können ganz gut leben. Das Problem, was jetzt dazu kommt, ist, seit Beginn der Industrialisierung schicken wir einfach zu viel Kohlendioxid dazu. Das heißt, wir stören diesen ganzen Kohlendioxidkreislauf, den es gibt. Seit Beginn der Industrialisierung ist die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre über 40% angestiegen. Und die des noch viel potenteren Treibhausgases Methan sogar um 257%. Das heißt, wir machen dann ein gigantisches Experiment mit unserem Klima und die Folgen können wir nicht wirklich abschätzen.
Ja, vor allen Dingen wissen wir natürlich auch nicht, inwieweit jetzt die Menschheit da mal reagiert. Aber haben die Forscher da irgendwie eine Prognose abgegeben oder kannst du da eine Prognose abgeben, inwieweit sich das Gewächshaus Erde, wie du es jetzt beschreibst, noch weiter aufheizt und ob wir jetzt tatsächlich also so Sommer wie in diesem dann jetzt auch in den nächsten Jahren bekommen?
Ich kann da keine Prognose abgeben, weil das massiv davon abhängt, was die Menschen tun. Also ich habe immer wieder die Aussage bekommen von Forschern, wir haben Klimamodelle und die sind mittlerweile so gut und so verlässlich, da die werden immer getestet an der Vergangenheit, sprich man guckt, ob die die Vergangenheit modellieren können. Wenn sie das gut hinkriegen, ist das ein Kriterium dafür oder ein Anzeichen dafür, dass dieses Klimamodell wohl gut funktioniert. Und die Forscher sagen, diese Modelle sind mittlerweile wirklich gut, aber wir müssen sie natürlich füttern. Wir müssen sagen, okay, der Mensch wird in den nächsten Jahren noch so und so viel CO2 in die Atmosphäre pusten oder aber er wird umdrehen und weniger CO2 in die Atmosphäre pusten oder er macht einfach genau das Gleiche wie bisher und pustet es ohne Ende in die Atmosphäre. Und davon, von diesem Verhalten der Menschheit, hängt ganz entscheidend ab, wie das Klima sich ändern wird. Jetzt bei der Frage, gibt es so einen Sommer wie dieses Jahr, jedes Jahr wieder? Das ist eine andere Frage. Es wird sicherlich nicht jeden Sommer so warm werden. Das ist ganz klar. Das Klima schwankt und das hat es immer schon getan. Das wird es auch in Zukunft tun. Das heißt, es wird auch mal wieder einen Sommer geben, der weniger warm ist. Aber klar ist, dass solche warmen Sommer wie letztes Jahr und wie auch dieses Jahr immer öfter auftreten werden. Das zeigt auch die Statistik der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Man sieht eine stetige Verstärkung des Klimawandels. Die Jahre werden immer wärmer, es gibt immer öfter warme Jahre und natürlich auch immer öfter andere Auswirkungen des Klimawandels.
Und damit ist der Tag für heute zu Ende. Das wird ja wohl hoffentlich niemand bezweifeln. Und auch nicht, dass es hier am 28. Juli die nächste Episode gibt. Und zwar mit mir, ich schwöre. Bis dahin freuen wir uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.